Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
SWR1 Leute mit Judith Glück, herzlich willkommen.
Dankeschön.
Hab Sie eingeladen, weil ich über Ihre Berufsbezeichnung gestolpert bin, die mich sehr neugierig gemacht hat. Denn Sie sind nicht nur Entwicklungspsychologin an der Universität in Klagenfurt, Sie sind auch Weisheitsforscherin. Lässt sich Weisheit wirklich messen?
Ja, ich sage etwas vorsichtig, ja. Inzwischen glaube ich, sie lässt sich messen.
Wie
ja,
machen Sie das?
Ich mache das jetzt schon bald 20 Jahre. Am Anfang war ich selber sehr skeptisch. Da wurde ich auch so ein bisschen reingestoßen in das Gebiet. Und wir arbeiten auch noch immer dran. Also die optimale Messmethode haben wir noch immer nicht gefunden. Es gibt verschiedene Ansätze. Es gibt Leute, die versuchen, so Fragebögen zu verwenden. Es gibt Leute, die allgemeine Lebensprobleme den Menschen vorlegen und sie darüber reden lassen. Wir glauben, dass sich Weisheit eigentlich im eigenen Leben zeigt. Also dann, wenn man selber mit schwierigen Situationen konfrontiert ist. Deswegen befragen wir Menschen eben über wirkliche schwierige Ereignisse in ihrem eigenen Leben, die schon ein bisschen länger her sind, über die sie auch irgendwie schon nachgedacht haben, wo sie hoffentlich eben was draus gelernt haben und schauen uns dann eben an, wie die das so schildern.
Ja, da muss sich eine Weisheit dann eben erstmal zeigen in einer schwierigen Situation. Ich hatte jetzt gelesen zum Beispiel von der Geschäftsführerin von Facebook, Sheryl Sandberg, und ihr Ehemann war vor 2 Jahren verstorben an einem Sportunfall. Und sie hat dann gesagt, okay, diese Option, sinngemäß, die Option A gibt es nicht mehr, jetzt gibt es eben nur noch die Option B, lass uns das Beste daraus machen. Ist das ein weiser Umgang mit Verlust?
Ja, also gerade dieses Akzeptieren von Dingen, die nicht zu ändern sind, das ist so ein Thema in der Weisheitsforschung. Also es gibt Dinge, die kann man verändern. Wenn man irgendwie in Situationen ist, wo man sozusagen kämpfen kann, dann ist es wichtig zu wissen, hier sollte ich kämpfen. Aber oft ist es halt eben so, dass Dinge passieren, die nicht mehr veränderbar sind. Und tatsächlich sind eben Verluste, Verluste von Menschen, Verluste auch von Rollen zum Beispiel, sind so typische Themen in der Weisheitsforschung. Wie geht man damit gut um?
Trotzdem ist das ja ganz schwierig, denke ich, zu messen, weil jeder Mensch so individuell ist. Oder spielt das dabei dann keine Rolle?
Na doch, das spielt eine große Rolle. Jeder Mensch ist individuell, jeder Mensch geht anders um, geht dann auch rückblickend anders um mit den Dingen, die man erlebt hat. Und genau das ist aber eben das, was uns interessiert. Weisheit ist ja was ganz Seltenes. Warum ist das so? Warum werden so wenige Menschen im Laufe ihres Lebens wirklich weise? Und wie machen die das? Das ist so unsere Frage.
Ja, weil es so was Seltenes ist. Man denkt dann gleich bei Weisheit an Sokrates zum Beispiel. Ich weiß, dass ich nicht weiß. Haben Sie da jemanden als Vorbild auch für Ihre Forschung?
Ach, ich habe viele Vorbilder für meine Forschung. Ein Vorbild könnte ich jetzt so gar nicht nennen. Also es gibt einen Kollegen in den USA, der ist meiner Meinung nach selber ein ganz weiser Mensch und der ist eben auch Weisheitsforscher. Der ist, wenn der ein Vorbild ist, dann so in seiner Gesamthaltung zum Leben, würde ich sagen. Der hat eben auch so diese Haltung zu einer gewissen Ruhe. Der ist auch Buddhist tatsächlich. So eines Annehmenkönnens und eines sich so ein bisschen Anschauens, was passiert. Das finde ich immer sehr eindrucksvoll.
Judith Glück in SWR1 Leute. Seit fast 20 Jahren forschen Sie in Sachen Weisheit. Haben Sie denn feststellen können, ob weise Menschen auch gleichzeitig glücklichere Menschen sind?
Ja, das ist so die große Frage. Das kommt darauf an, wie man glücklich definiert. Also wir streiten ja schon drüber, wie man Weisheit definiert. Jetzt ist auch noch die Frage, was heißt glücklich? Wir glauben schon, dass weise Menschen auf eine bestimmte Art glücklich sind, weil die sehr stark mit sich im Reinen sind, weil die so leben, wie es für sie selber richtig ist und sich nicht an Konventionen, an äußeren Dingen orientieren. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass weise Menschen sich so mit den nicht so schönen Seiten des Lebens, mit den schwierigen Aspekten vielleicht mehr auseinandersetzen als andere. Deswegen ist es ganz spannend, sich zu fragen, wie können die dann so glücklich sein?
Wo Sie gerade die Definition ansprechen, wie haben Sie denn weise dann für sich definiert?
Oh, ich bin immer noch dabei. Ich glaube jetzt so langsam, dass ich so drauf komme, was es eigentlich bedeutet. Und Weisheit hat so 2 Komponenten. Das eine ist einfach Wissen, aber jetzt nicht Bücherwissen, sondern wirkliches, selbst gelebtes Erfahrungswissen. Also wirklich erlebt und daraus Einsichten gewonnen zu haben über so die Grundfragen des menschlichen Lebens. Und dieses Wissen haben wir natürlich alle. Wir alle haben irgendwas erlebt. Manche Menschen haben halt mehr sozusagen daraus gelernt, mehr Einsichten daraus gezogen. Und was aber noch zur Weisheit gehört, ist eine bestimmte Haltung zum Leben. Also so eine bestimmte Ruhe, eine bestimmte Offenheit anderen Menschen, anderen Perspektiven gegenüber, so eine Bereitschaft, Dinge auch zu hinterfragen. Und das ist so die 2. Komponente, die man manchmal mehr und manchmal weniger auch so im eigenen Leben haben kann. Und je mehr es einem gelingt, so in dieser Haltung zu sein, desto mehr kann man eben auch das Wissen nutzen, das man gewonnen hat.
Heißt aber, weise ist natürlich auch immer altersabhängig. Also ein Kind würde nicht unter Weise fallen können.
Das ist auch so eine schöne Frage, weil Kinder ja manchmal so Dinge sagen, die einem unglaublich unglaublich weise anmuten. Zugleich glauben wir aber eben, dass das doch nochmal was anderes ist und dass Weisheit eben letztlich vielleicht so die Fähigkeit ist, sich diese Offenheit und dieses Anschauen des Lebens, so wie es ist, irgendwo behalten zu haben oder es wieder erlangt zu haben, was Kinder so ganz, ganz natürlich haben.
Gibt es denn da Methoden, auf die Sie gestoßen sind, wie Menschen, die weise sind, das dann eben auch machen?
Methoden in dem Sinne, dass man sagen kann, okay, das mache ich jetzt auch, gibt es wohl nur bis zu einem gewissen Grad. Also es gibt schon Studien, die zeigen, zum Beispiel, wenn man Leuten irgendwie ein schwieriges Lebensproblem vorlegt und sagt, was sollte man jetzt da machen, dass Menschen dann weiser handeln oder weiser darüber reden, was man machen könnte, wenn sie sich einfach nur vorstellen, eine Zeit lang mit einem anderen Menschen drüber zu sprechen. Das müssen die gar nicht wirklich machen. Es reicht, wenn man sich vorstellt, was würde XY dazu sagen, wo ist der vielleicht anderer Meinung als ich. Schon hat man so ein bisschen eine breitere Perspektive.
Sie hatten eben schon das Meditieren auch angesprochen. Inwieweit hilft denn das, weise zu werden?
Also ich bin keine Meditationsexpertin, aber Meditieren hat ja auch sowas damit zu tun, Dinge nicht zu interpretieren, so einen Schritt zurückzumachen und die Realität einfach so anzuschauen, wie sie ist, die Dinge so stehen zu lassen und nicht gleich zu werten. Und das ist eben so eine Haltung, die zur Weisheit zu gehören scheint.
Man könnte es aber natürlich dann auch auf der anderen Seite bewerten und sagen, naja, das ist ein Gleichmut und man will überhaupt nichts bewegen. Das wäre ja auch die schlechte Seite dessen, oder?
Ja, das ist so die Frage. Das ist natürlich auch eine Gefahr, in die man kommen könnte, wenn man wirklich so ganz gleichmütig wird, wenn man alles akzeptiert, wenn man sagt, die Welt ist eben so. Das ist dann auch wieder nicht Weisheit. Es gibt ja diesen Spruch, Gott gebe mir die Weisheit, irgendwie zu unterscheiden, wann man eben handeln muss und wann man akzeptieren muss. Das gehört auch dazu. Es gibt auch natürlich Situationen, wo man handeln muss.
Was ist Weisheit? Darüber spreche ich mit Judith Glück, Entwicklungspsychologin an der Universität in Klagenfurt, und Sie forschen an der Weisheit. Sind Sie denn Ihrer Meinung nach im Laufe dieser Forschung selbst auch weiser geworden?
Weiser, sicher. Also von der Weisheit bin ich, glaube ich, noch sehr weit weg, aber weiser geworden bin ich ganz sicher. Also das ist eins der wirklich tollen Dinge, wenn man Forschung über so ein Thema macht. Man hat eben mit Menschen zu tun, die weise sind, und man kann sich dann Dinge mitnehmen.
Was haben Sie sich? Haben Sie ein Beispiel, wo Sie gesagt haben, das möchte ich mir mitnehmen?
Also ein Beispiel ist ein Satz, den habe ich gar nicht selber gehört. Den hat eine Mitarbeiterin mitgebracht aus einem Interview. Und das war zu einer Zeit, wo ich habe Kinder, und das war zu so einer Zeit, wo man sich als Mutter wieder mal gefragt hat, mache ich alles richtig? Man hat ja heutzutage so sehr den Anspruch, als Mutter alles richtig zu machen. Und irgendwie hat sie dann erzählt, sie hat diese ganz tolle ältere Dame interviewt, und die hat irgendwie eben auch so gesprochen über dieses Muttersein und hat dann so einen Satz gesagt im Sinne von, heutzutage machen sich eben alle Mütter so Sorgen, dass sie ihre Kinder neurotisieren. Und dann sagt sie so, wenn ich mich anschaue und meine Kinder und meine Freundinnen und deren Kinder, dann haben wir alle unsere Kinder neurotisiert. Das geht gar nicht anders. Und zugleich war da aber auch so viel Liebe und so viel Bemühung, dass ich eigentlich denke, das ist ganz in Ordnung so. Und das war so ein Satz, der für mich unglaublich gut getan hat zu der Zeit und der auch wirklich immer noch in meinem Kopf ist.
Klingt so, als hätte das auch wieder mit diesem Annehmen zu tun, also so die Dinge hinnehmen zu können, wie sie sind.
Genau, auch so den eigenen Perfektionsanspruch einfach aufzugeben, auch die eigenen Grenzen zu kennen. Das ist ganz typisch natürlich auch für Weisheit.
Wenn ich Sie richtig verstanden habe, zeigt sich Weisheit vor allen Dingen dann in Krisensituationen, die man im Leben gemacht hat und wie man damit umgeht. Haben Sie mal eine Krise durchmachen müssen?
Ich glaube eben unter anderem deswegen, dass ich noch viel auf dem Weisheitsweg zu gehen habe, weil ich so die großen Krisen in meinem Leben tatsächlich noch nicht erlebt habe. Jeder hat so seine Krisen, aber die wirklich großen, schweren Fragen sind mir erspart geblieben. Und ich bin letztlich irgendwo gespannt, wenn mal sowas kommt, ob einem das dann irgendwas nützt, Weisheitsforschung zu machen.
Und wenn Sie jetzt mit sich selbst ein Gespräch führen würden, als Judith Glück, als 20-Jährige, als 30- oder als 40-Jährige, bei welcher würden Sie denn auf die größten Widerstände treffen?
Ach, sicher bei der 20-Jährigen. Man entwickelt sich ja doch ganz stark. Das ist ja eins der Themen, die ich so spannend finde, wie man, wenn man so zurückblickt auf sich selber mit 20, sagen wir mal, dann wirklich das Gefühl hat, das war eine andere Person. Und wie man natürlich doch weiß, man ist dieselbe Person, aber eigentlich gar nicht mehr erkennen kann, dass man das war.
Da höre ich dann raus, Sie würden nicht noch mal gerne 20 sein.
In mancher Hinsicht wahrscheinlich, aber eigentlich nicht, nein.
Bei der Weisheitsforschung, von den Beispielen, die Sie jetzt gerade genannt haben, was Sie sich selbst ins Leben mit übernommen haben. Gibt es da Dinge, wo Sie sagen, das habe ich mir aufgeschrieben? Also das ist so wirklich so ein Fahrplan für mich, fürs Leben geworden?
Ein Fahrplan fürs Leben habe ich nicht, wobei mein Leben eh sehr in sehr klaren Bahnen, glaube ich, ist. Aber es gibt eben schon, ich habe so eine Sammlung von Sätzen, ja, auf die ich gestoßen bin und die ich einfach schön finde, die ich dann auch eben in Büchern und so zu verwenden versuche.
Was ist da noch so ein wichtiger Satz?
Also für mich grundlegend für meine Forschung wichtiger Satz, den hat eine Mitarbeiterin, die Lara Dorner, gefunden in einem Buch von Erikson. Den verwende ich jetzt auch in meiner E-Mail-Signature. Der sagt so irgendwie, Erikson war ja einer der ersten, die drüber geschrieben haben, dass man im hohen Alter dann Weisheit entwickelt. Und dann hat er in seinem eigenen hohen Alter geschrieben, dass das wohl ein etwas hoher Anspruch war, der typisch eben wäre für das mittlere Alter, in dem er sich damals befunden hat. Das versuche ich mir auch ganz oft in Erinnerung zu rufen.
Wobei das ja auch wirklich das ist, was die Philosophen, glaube ich, sagen, letztendlich zu erkennen, dass man doch nicht weiß. Das ist die wahre Kunst, oder?
Ja, ganz sicher. Also die wahre Kunst ist eben, offen zu bleiben, auch in dem Sinne, dass man nicht glaubt, jetzt habe ich es, ne? Jetzt habe ich das Rezept, sondern immer sich bewusst zu sein, jeder Mensch ist auch einfach anders. Ich habe vielleicht für mich schon ganz gute Rezepte, aber ich habe auch noch nicht alles erlebt und andere Menschen können grundlegend anders mit Dingen umgehen.
Judith Glück in SWR1 Leute. Seit 10 Jahren haben Sie einen Lehrstuhl für Entwicklungspsychologie an der Universität in Klagenfurt. In München sind Sie geboren, Ihr Papa ist Österreicher. Sind da so zwei Seelen bei Ihnen in der Brust?
Eigentlich nicht. Meine Mama ist auch Österreicherin und ich bin in Wien aufgewachsen. Also ich bin schon als ganz kleines Baby dann wieder mit meinen Eltern zurück nach Österreich gekommen.
Gibt es denn überhaupt noch einen Bezug zu München oder Deutschland überhaupt?
Ich habe ganz liebe Familie in München, meinen Cousin, meinen Onkel, besuche die auch immer wieder mal. Zu Berlin gibt es ganz viele Bezüge, weil ich da 3 Jahre gelebt habe und dadurch habe ich auch Freunde an anderen Orten in Deutschland.
Und die Forschung, die Sie jetzt machen, diese Weisheitsforschung, Sie sagten anfangs in der Sendung mal, da sind Sie so reingerutscht. Wie war denn das Reinrutschen?
Ja, das war eben so eins von diesen Ereignissen im Leben, die dann alles beeinflussen. Als ich mit dem Studium, mit dem Doktorat fertig war, da gab es so den einen Ort, wo man als Entwicklungspsychologin, das war so der Himmel irgendwie und das war das Max-Planck-Institut in Berlin. Und da war Paul Baltes eben so einer von den Göttern, sprich Institutsdirektoren. Und der hat mich dann angesprochen und mir einen Job angeboten. Und das war so ein Angebot, das man nicht ablehnen kann, selbst wenn man aus Österreich kommt und sich irgendwie nicht so leicht wegtraut von zu Hause. Und Baltes hat dann gesagt, sie machen jetzt Weisheitsforschung. Das war für mich völlig neu. Ich hatte vorher ganz andere Themen bearbeitet und erst mal auch so irgendwie so ein Gefühl, huch, was ist das denn? Ja, und dann war ich da drin und dann hat es mich nicht mehr losgelassen.
Und welche Frage treibt Sie da selbst am meisten um bei dieser Forschung? Da gibt es ja ganz viele Fragen, nehme ich an.
Ja, wahrscheinlich letztlich interessieren mich einfach Lebensgeschichten und die Art, wie Menschen einfach umgehen mit den schwierigen Seiten des menschlichen Lebens. Und da einfach besser zu verstehen, wie manche Menschen das so gut hinkriegen, das, glaube ich, fasziniert mich einfach.
Sie stoßen da auf ganz viele Lebensgeschichten. Was hat Sie jetzt kürzlich vielleicht auch beeindruckt, wo Sie gesagt haben, Mensch, Respekt, wie jemand damit umgegangen ist?
Also eine der Geschichten, die wir in unserer ersten großen Studie eben gefunden haben, war die von einer Frau, die ein Kind bekommen hat, das mit einer ganz schweren geistigen Behinderung zur Welt gekommen ist. Das war für sie ganz überraschend und war natürlich ein schwieriges Ereignis. Sie hat das wir haben so Listen auch, wo wir Menschen fragen, was waren ihre schwierigsten, ihre schlimmsten, ihre besten Lebensereignisse. Sie hat diese Geschichte sowohl als schwierigste als auch als beste genannt, weil sie gesagt hat, dass sie so unglaublich dran wächst. Und sie hat dann so geschildert, wie sie eben mit diesem Kind lebt und wie sie so nicht wie andere Eltern irgendwie so nach Schema F vieles machen kann, sondern wie sie in allem sich einfach anpassen muss an das, was dieses Kind kann und was da passiert und auch die Entwicklung mitmachen muss und wie ungeheuer sie daraus eben lernt für das ganze Leben. Das war sehr beeindruckend.
Das ist aber auch wieder so eine Einstellung so wichtig. Jetzt gibt es natürlich auch viele Menschen, die sagen, Mensch, ich kann meine Situation einfach nicht verändern. Ist sowas dann eine dumme Einstellung auf der anderen Seite?
Es gibt ja Situationen, die man nicht verändern kann. Also auch da war natürlich die Grundproblematik, sie konnte das nicht verändern. Das war jetzt so mit dem Kind. Aber das anzunehmen und eben zu schauen, wie lebe ich damit? Ja, auch was bedeutet das für mich? Was macht das mit mir? Wie verändert mich das? Und das letztlich positiv zu sehen. Irgendwo zu sagen, ich lerne daran und ich wachse daran. Sie hat dann so gesagt, das schleift mich wie einen Stein im Bach. Ich werde sozusagen abgerundet. Immer wieder kommt wo ich so durchgeschleift werde. Aber ich werde dadurch irgendwie, ich wachse einfach auch dadurch.
Haben Sie Ihre Weisheitsforschung schon abschließen können?
Die wird zum Glück nie abgeschlossen sein. Also das wirklich Tolle ist, dass immer neue Fragen kommen. Es bleibt richtig spannend.
Es wären es Leute mit der Weisheitsforscherin Judith Glück aus Klagenfurt in Österreich. Ihr Papa ist ein bekannter Regisseur in Österreich. Inwiefern hat sie da auch die Filmwelt geprägt?
Die Filmwelt hat mich, glaube ich, wenig geprägt. Also ich spreche öfter mit meiner Schwester darüber, dass wir beide irgendwie damit wenig eigentlich zu tun haben. Wobei ich auch nicht sagen könnte, warum. Also ja, mein Vater, das war sein Lebensinhalt und er hat uns sicher auch vorgelebt, eben wie schön das ist und wie wichtig einen Lebensinhalt zu haben. Aber eigentlich haben wir sonst damit wenig zu tun gehabt.
War das Ihre Rebellion, vielleicht zu sagen, nee, damit wollen wir nichts zu tun haben?
Nee, das hat sich irgendwie gar nicht ergeben. Also ich hab zwar kurz Kunst studiert, aber Design an der Hochschule in Wien, habe dann festgestellt, dass dieses so irgendwie auch so sehr gesehen werden, dass sie sich präsentieren müssen, dass das mir gar nicht so liegt. Bin dann so in der Masse der Psychologiestudierenden so genussvoll untergegangen an der Uni Wien und wollte das irgendwie nie, meine Schwester auch nicht.
Ne? Wann kam der Wunsch dann zur Psychologie? Wie hat sich das entwickelt?
Der war eigentlich immer schon da. Also ich wollte schon als Jugendliche, wollte ich irgendwie so Kinderpsychotherapeutin werden, ohne mir da genaueres vorstellen zu können. Ich wusste auch gar nicht, dass eben Psychologie und Psychotherapie nicht das Gleiche ist. Und habe dann das Studium eben eher so angefangen, um aus diesem Kunststudium rauszukommen und dann gemerkt, das ist es eigentlich. Ne?
Und in Ihrer Familie, es gab zum Beispiel auch mal eine Oscar-Nominierung. Haben Sie das dann in irgendeiner Form mitbekommen, wie vielleicht auch dann ein großer Hype darum entstanden ist?
Ja, das war eine tolle Zeit für meine Eltern natürlich. Da war ich auch schon 15, also das war für uns unglaublich spannend. Sie sind dann dahin geflogen nach Amerika zum Oscar und so weiter. Wir durften ja nicht mit, wir hatten ja Schule. Mhm. Aber das war auch eine große und schöne Zeit. Ja.
Und da gibt es, glaube ich, noch mehr Verbindungen zu Hollywood, zu dem Schauspieler Paul Henreid, bekannt aus Casablanca. Inwiefern?
Ja, der war der Onkel meines Vaters. Und es war wahrscheinlich auch so ein bisschen ein Grund, warum mein Vater als junger Mann dann so in diese Filmwelt gekommen ist. Der hat uns auch oft besucht, der Onkel Paul. Sein Enkel lebt auch in Wien. Und ja, den haben wir ja, der war für mich so eine irgendwie seltsame Figur, der Onkel aus Hollywood, auch die Tante aus Hollywood, die so einen kleinen Pudel immer mit hatte. Das waren so ganz seltsame, ferne, aber spannende Gestalten.
Welche Erinnerungen haben Sie da noch?
Vor allem habe ich Erinnerungen an den Pudel, den ich ganz toll gefunden habe. Da war ich wirklich noch klein, als die öfter gekommen sind.
Ihr Vater hat dann auch viele Filme zur Nazi-Zeit gemacht. Das war ihm wahrscheinlich ein wichtiges Anliegen, oder?
Ja, das war meinem Vater ein wichtiges Anliegen, weil er auch als Kind eben in Wien in großer Gefahr gelebt hat über die Jahre der Nazi-Zeit. Und das ein Thema ist, das einen Menschen natürlich auch nicht mehr loslässt.
Und betrachten Sie das jetzt auch aus Ihrer Rolle als Weisheitsforscherin? Spielt das in irgendeiner Form eine Rolle, auch das Leben Ihrer Eltern zu betrachten?
Das ist immer schwierig. Also ich glaube, die eigenen Eltern kennt man zu gut, um wirklich dann so über solche Themen, mit solchen Themen das direkt in Verbindung zu bringen. Aber gerade natürlich die Holocaust-Erfahrung, die eben auch Teile der Familie meines Vaters eben gemacht haben, das prägt einen natürlich schon. Und das prägt einen auch so einerseits im Bewusstsein, was Menschen eben tun können und was Menschen andererseits durchmachen müssen. Und das sind eben so Grenzerfahrungen, wo man dann sich eben auch fragt, ob Weisheit da nicht einfach endet. Also ob es nicht Erfahrungen gibt, die man nicht weise bewältigen kann.
Die Lippen der Gerechten lehren viel, aber die Dummköpfe sterben, weil sie die Weisheit haben wollen. So heißt das bei Bob Marleys Wisdom in SWRs Leute, die Weisheitsforscherin Judith Glück. Können Sie da irgendwas rausinterpretieren zur Weisheit, dass man der Weisheit hinterherjagt und das ja eigentlich was Dummes ist? So verstehe ich das gerade.
Ja, das ist so eine spannende Frage. Kann man ganz bewusst weise sein wollen? Und was bedeutet das dann? Und ich habe so ein paar Menschen vielleicht gekannt, die wirklich so ganz stark im Hinterkopf so dieses hatten, ich muss jetzt hier, vor allem auch, ich muss die weise Person darstellen. Und das ist halt kontraproduktiv, nicht? Also die Weisheit zeigt sich eben genau darin, nicht weise sein zu wollen, einen guten Rat zu geben, nicht weil man jetzt die Person sein will, die den guten Rat gibt, sondern wirklich, weil man die andere Person im Vordergrund sieht. Und das ist halt ganz schwer zu erreichen als bewusstes Ziel.
Ja, das sind sonst dann auch die Besserwisser wahrscheinlich, ne?
Genau, also oft ist es so, dass man eben auch gerade dort, wo man wirklich meint, da habe ich jetzt was gelernt, da weiß ich jetzt was, will man halt dann ganz schnell das allen erzählen und alle damit irgendwo belehren. Und das funktioniert dann halt wieder nicht. Also es funktioniert vielleicht, aber es ist nicht Weisheit.
Ist denn Musik bei der Weisheit etwas, was da in irgendeiner Form eine Rolle spielt?
Also was wir herausgefunden haben, war auch so eine Studie, die wir nicht vorher geplant hatten. Die hat meine Mitarbeiterin Katja Naschenweng gemacht. Die hat sich angeschaut, wie leben weise Menschen eigentlich. Wir haben so ein paar rausgesucht aus unserer Studie, die besonders weise waren. Und die hat wirklich versucht, sich anzusehen, wie die leben. Und die hat eben schon herausgefunden, dass so Dinge wie Kunst in jeder Form, auch Musik, auch irgendwo Philosophie, auch Gespräche mit anderen Menschen, dass solche Ressourcen, die von außen kommen, für weise Menschen ganz wichtig sind.
Spricht aber dann für Menschen, die auch in irgendeiner Form ein gesetteltes Umfeld haben müssen. Also der Bettler an der Straßenecke kann sich das ja alles nicht besorgen.
Das kann man sich natürlich auch fragen. Ist das so irgendwo ein Luxusphänomen? Was wir gefunden haben, ist, dass die weisen Menschen, die wir untersucht haben, alle sehr eben das Leben leben, das für sie richtig sind. Also die waren, haben alle eigentlich nicht im Luxus gelebt, weil sie das gar nicht interessiert hat. Einer hatte sich sein Haus selber wirklich mit eigenen Händen gebaut, alles selber gemacht, weil er eben das, dieses Erlebnis haben wollte. Weise Menschen wissen sehr stark, was für sie das Richtige ist.
Haben Sie irgendetwas ausmachen können, was bei tatsächlich allen dann auch wirklich gleich ist, trotz der Individualitäten?
Also was, glaube ich, eben bei allen gleich ist, ist so eine Grundhaltung von Wissen, was man nicht weiß. Wirklich so im sokratischen Sinne, so eine Offenheit im Umgang mit anderen Menschen, so ein generelles irgendwo auch mal zurückstehen und sich anschauen, was andere denken oder sagen, ohne eben gleich zu viel selber rein zu interpretieren. Aber sonst gibt es da auch ganz große Unterschiede in den Lebensgeschichten.
Gibt es denn eigentlich geschlechterspezifische Unterschiede bei der Weisheit?
Ganz wenig. Also man könnte ja denken, dass Männer irgendwie andersweise werden oder andersweise sind als Frauen. Ist nicht viel untersucht, gibt es aber auch tatsächlich eigentlich wenig Belege dafür. Es gibt im Gegenteil so die Theorie von meiner Kollegin Monika Adelt, dass weise Männer und weise Frauen sich ähnlicher sind, als Männer und Frauen sich sonst sind, weil zur Weisheit eben auch so ein Integrieren von Eigenschaften, von männlichen und weiblichen Eigenschaften vielleicht gehört.
Ja, und weil das wahrscheinlich alles sich auf geistiger Ebene nur abspielt, oder?
Naja, es spielt sich stark auf so einer Ebene der Integration von Emotionen mit Denken ab, nicht? Und das können, wenn man will, kann man sagen, Frauen kommen oft eher von der emotionalen Seite und Männer von der rationalen, aber eben das verbindet sich dann irgendwo.
Es wären es Leute mit der Weisheitsforscherin Judith Glück. Gibt es da weltweite Erkenntnisse, dass man sagen kann, nach Ländern ist auch die Weisheit unterschiedlich?
Es gibt schon zunehmend, also die meiste Forschung wird wie immer in den USA und bei uns gemacht, aber es gibt eben schon auch Forschung zunehmend eben in den sogenannten östlichen Ländern, wobei dann immer, nachdem die Erde rund ist, die Frage ist, wo Osten ist. Aber es gibt eben Forschung zu asiatischen Ländern. Wir haben jetzt gerade eine ganz, ganz hübsche Studie gemacht mit einer Kollegin im Iran, die dort Kinder befragt hat, ob die wissen, was Weisheit ist, so ganz parallel zu einer Studie, die wir gemacht haben. Und die findet eigentlich auch, genau wie wir, dass so Grundschulkinder, die wissen, dass ein weiser Mensch gut ist, Gutes tut und dass ein weiser Mensch klug ist. Aber die iranischen Kinder waren zusätzlich noch ganz stark der Auffassung, dass ein weiser Mensch sich an Regeln hält, zum Beispiel an religiöse Regeln, an gesellschaftliche Regeln, dass der sich an vieles anpasst, was kein einziges österreichisches Kind gesagt hat. Also da gibt es schon auch große kulturelle Unterschiede einfach darin, wie Weisheit gesehen wird.
Aber interessant, dass gerade da die Regeln so wichtig sind. Haben Sie erschließen können, woher das kommt?
Ja, natürlich auch aus der Erziehung, nicht? Also da spielt eben so eine Disziplin, so ein Anpassen, sich anpassen an Regeln eine viel größere Rolle als bei uns, wo wir eben versuchen, unsere Kinder sehr, sehr eigenständig und individuell zu erziehen. Und das spiegelt sich dann natürlich darin wider.
Wie wichtig ist denn dann auch die Erziehung letztendlich auf dem Weg der Weisheit? Weil Weisheit ist ja etwas, was man erst spät im Leben erreichen kann.
Ja, ich glaube schon, dass man da früh schon vieles richtig machen kann. Aber man kann das weniger halt so richtig erziehen im klassischen Sinne als vorleben. Ich glaube überhaupt, das meiste lernen unsere Kinder durch das, was wir vorleben. Und gerade eben so ein selbstreflektierter, sich auch hinterfragender Umgang, das ist einfach was, das man Kindern schon ganz früh vermitteln kann. Auch sowas wie Einfühlen in andere Menschen, das kann man natürlich Kindern letztlich beibringen.
Und gerade das Einfühlen wird ja oft kritisiert, auch bei vielen Chefs oder auch, wenn man jetzt Ärzte nimmt, da ist es nicht vorhanden. Muss da Ihrer Meinung nach ein Umdenken auch stattfinden oder kommen die einfach dadurch auch schneller zum Ziel?
Ja, das ist immer so die Frage. Also gerade Ärzte sind ein spannendes Thema. Die Ärzte, die man selber als die Besten empfindet, sind ja doch die, wo man das Gefühl hatte, man ist auch als Mensch wahrgenommen worden, die sich wirklich auch eingefühlt haben. Der Arzt, der meine Kinder zur Welt gebracht hat, der hat auch so einen Satz gesagt, den ich nie vergessen werde. Da haben wir öfter mal so geredet und habe ich ihn gefragt, wie er denn mit so richtig schwierigen Situationen umgeht, die es ja immer wieder gibt, wo er wirklich Entscheidungen treffen muss, die auch falsch sein könnten. Da hat er gesagt, wenn es richtig schwierig wird, dann stellt er sich vor, dass die betreffende Frau seine Frau oder seine Tochter wäre. Und dann weiß er, dass er richtig handelt, weil er dann wirklich das Gefühl für diese Frau auch mit einbezieht. Das fand ich unglaublich beeindruckend.
Ja. Genau. Ja. Und bei Chefs, die das eben nicht machen, da ist dann die Frage letztendlich, sie wollen wahrscheinlich schnell zum Ziel kommen und das ist aber letztendlich wiederum schlecht.
Ja, die Frage ist immer, was ist das Ziel? Also wenn Sie in einem Unternehmen arbeiten, dessen Ziel die Maximierung von Profit ist, dann ist ganz klar, dass Weisheit da keinen großen Platz haben kann, weil es darum einfach nicht geht. Deswegen ist es auch so ein bisschen kurz gegriffen zu sagen, wir wollen weise Politiker haben. So wie unser politisches System ist, braucht man, um in der Politik erfolgreich zu sein, wahrscheinlich andere Qualitäten als Weisheit und deswegen klappt das einfach nicht.
Judith Glück, Weisheitsforscherin in SWRs Leute. Wir wollten über die Politik und Weisheit sprechen. Und wenn ich Sie eben richtig verstanden habe, dann sind es zwei Dinge, die eigentlich von Grund auf her ausgeschlossen sind.
Ja, man muss sich eben immer fragen, welche Ziele hat sozusagen ein System und welche Strukturen oder welche systematischen Bedingungen braucht Weisheit, um entstehen zu können. Und zur Weisheit gehört eben zum Beispiel die Möglichkeit zu haben und auch die Bereitschaft zu haben, anderen Menschen zuzuhören, die eine ganz andere Meinung haben und dann einen Weg zu finden, wie man diese Dinge vielleicht vereinbaren kann. Aber wenn Sie als Politikerin anfangen, eben zu sagen, ja, es ist alles sehr kompliziert, dafür ist ein österreichischer Bundeskanzler mal irgendwie fast gesteinigt worden für diesen sehr wahren Satz. Es ist alles sehr kompliziert und vielleicht hat die andere Partei auch recht und vielleicht ist da eigentlich unser Weg gar nicht so ideal und wir müssten einen Kompromiss suchen, dann werden sie nicht weit kommen. Es geht eben ganz stark darum, auch irgendwo starke und viele Menschen leicht überzeugende, dementsprechend simple Messages sozusagen rüberzubringen. Und das wollen weise Menschen nicht und das ist halt leider auch oft nicht weise.
Deswegen gibt es einfach so wenig Weisheit in der Politik. Aber wie wird sich unsere Welt dann entwickeln? Wir haben das gesehen, vor 2 Jahren hätte niemand daran geglaubt, dass ein Donald Trump auch Präsident der USA werden kann.
Ja, das ist so die große Frage. Wo geht's jetzt hin mit unserer Welt? Es gibt schon auch Studien, die sich damit beschäftigen, wie kann man zum Beispiel Entscheidungen weiser machen. Und da zeigt sich eben als so eine ganz große Möglichkeit, wenn man Entscheidungen von Gruppen von Menschen treffen lässt, die sich möglichst unähnlich sind und die Strukturen haben, wo jeder gleichermaßen zu Wort kommt. Dann kommen sie zu besseren Entscheidungen, als wenn einer allein, wer auch immer, Entscheidungen trifft. Wenn man sowas in irgendeiner Form integrieren könnte in politische Systeme, dass eben nicht sich eine Partei durchsetzt und dann macht, was sie für richtig hält, sondern dass faktenfundierte Kompromisse geschlossen werden, dann könnte das alles wahrscheinlich sich auch in andere Richtungen entwickeln. Aber das so funktioniert einfach die Demokratie wahrscheinlich nicht.
Das macht es ganz schön kompliziert, oder? Also wie lässt sich letztendlich ein guter Weg dahingehend finden? Die wenigsten Menschen wollen dann vermutlich auch wirklich weise werden.
Oder die Menschen, die weise werden wollen, die wollen halt nicht zum Beispiel Politiker oder Konzernmanager werden. Die haben andere Ziele im Leben. Ich denke schon aber, dass sich auch viel bewegt in gute Richtungen. Also heutzutage ist es vielen Menschen, zunehmend wird Weisheit oder wird das gute Leben, wie sollte man leben? Das wird für ganz viele Menschen ein Thema. Wie kann ich eben meine Familie und meinen Beruf so vereinbaren, dass ich auch noch meine Kinder sehe, wenn die wach sind? Das fragen sich auch Top-Manager heutzutage, das fragen sich auch zunehmend eben die Frauen, die in solche Positionen kommen. Und da tut sich auch einiges. Also ich glaube schon, dass auch ein starkes Bedürfnis vieler Menschen heute da ist, eben ihr Leben zu verändern und damit auch die Welt zu verändern in eine ihnen selbst gerechter werdende Richtung.
Dieses da tut sich einiges, können Sie das definieren? Inwiefern tut sich da was?
Ja, ich glaube eben, Menschen fragen sich zunehmend, will ich das wirklich? Gerade die Menschen, die so in einer Richtung ganz stark sich orientiert haben, die eben zum Beispiel halt rein auf beruflichen Erfolg sich ausgerichtet haben, merken dann wahrscheinlich irgendwann, dass allein ist es auch nicht, fragen sich, was sie sonst noch so wollen im Leben und fangen dann zunehmend eben auch an, Strukturen zu schaffen, die das ermöglichen. Es gibt ja doch immer mehr Menschen, die ihre berufliche Arbeitszeit irgendwo so weit einschränken, dass sie daneben auch noch mit Menschen, mit ihren eigenen Menschen was zu tun haben. Da sieht man schon Bewegung, denke ich.
Was trägt denn Ihre Forschung dazu bei? Haben Sie da auch so eine Mission? Sehen Sie sich da als Botschafterin?
Ich denke schon. Also ich traue mich noch nicht wirklich zu sagen, dass ich was zu sagen habe, weil wir eben selber noch so viel lernen. Aber wir wollen jetzt gerade, wir haben gerade bewilligt bekommen, ein großes Forschungsprojekt, wo es eben um Weisheit in professionellen Kontexten gehen soll und auch so um Strukturen, die Weisheit in solchen Kontexten fördern könnten.
Das heißt für jeden Einzelnen dann letztendlich was?
Die grundsätzlich gute Empfehlung ist wahrscheinlich, anderen Menschen zuzuhören und andere Menschen ernst zu nehmen und sich wirklich auf andere Perspektiven einzulassen.
Das klingt doch schon mal nach einem guten Anfang. Judith Glück in SWR1, Leute. Ihnen alles Gute. Danke.
Dankeschön.
Eins gehört.